Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Mai. Mein Name ist Richard Schäfer. Im Augustinerkloster zu Erfurt hätte man in diesem Jahr gern den 400. Geburtstag von Georg Neumark mit verschiedenen Veranstaltungen begangen. Aber die Pandemie hat das verhindert. Deshalb möchte ich in der Bücherbar an einen der umtriebigsten Literaturorganisatoren der Barockzeit, Dichter und Schriftsteller Georg Neumark, erinnern. Er ist auch Verfasser des bekannten Kirchenliedes »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, auf dessen Melodie über 400 andere Texte geschrieben wurden, unter anderem von Bach und Telemann. Für die Recherche habe ich auch diesmal wieder das Gespräch mit Dr. Michael Lutscheid gesucht, dem Bibliothekar und Archivar des Augustinerklosters, der auch eine umfangreiche Biografie zu Neumark verfasst hat. Nach dem ersten Musikbeitrag erfahren Sie Details aus der Biografie von Georg Neumark, der aus Thüringen stammt.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Herr Dr. Lütscheid, 400 Jahre Georg Neumark, einer der umtriebigsten Literaturorganisatoren der Barockzeit, so bezeichnen Sie ihn. Und ich möchte natürlich von Ihnen wissen, wie ist er dazu geworden und was kennzeichnet seine Umtriebigkeit? Er ist 1621 geboren, am 16. März in Langensalza, als Sohn eines Tuchmachers und am 8. Juli 1681 gestorben. Also zwei Jahrestage, die in dieses Jahr hineinfallen. Er ist also nur 60 Jahre alt geworden, wenn man das mal so sagen darf. Vielleicht können wir mal so peu à peu ein paar Seiten seines Lebens aufblättern. Er ist also Sohn eines Tuchmachers. Wie wird er dann zum Literaturorganisator? Und da gibt es ja keine Gradlinie-Entwicklung. Da gibt es also etliche Brüche in der Biografie, die also bis zur Literatur gar nicht so einfach hinführen.
Ja, es ist im Grunde genommen ein ganz typischer frühneuzeitlicher Bildungsweg, den der Georg Neumark durchläuft. Zu den Voraussetzungen eines solchen Weges gehört ganz sicher, dass der Vater, ein Handwerker, also ein Tuchmacher, dessen Familie aus dem Hessischen gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach Langensalza eingewandert ist, dass dieser Tuchmacher Michael Neumark eine durchaus ansehnliche Berufskarriere zu machen vermag. Der erringt also recht schnell in Langensalza Ansehen unter den Zunftgenossen, ist dann auch der Obermeister der Tuchmacherinnung in Langensalza und er heiratet in eine Familie ein, deren Mitglieder akademisch gebildete Leute sind. Die Mutter Georg Neumarks hat, also die Frau des Michael Neumark, hat Brüder, die als Bürgermeister in der Reichsstadt Mühlhausen und als Hofräte in Weimar zu Ansehen gelangt sind, die hohe Positionen begleiten und die also eine akademische Bildung haben. Und das ganz sicher hat dazu beigetragen, für den Jungen einen Weg zu suchen, einen Bildungsweg zu suchen, der aus dem Handwerkermilieu letztlich hinausführt in ganz andere Sphären. Und die gelehrte Verwandtschaft, die Familie heißt Platner, die gelehrte Verwandtschaft von Seiten der Mutter wird mit Sicherheit Einfluss genommen haben darauf, welchen Weg der Junge, der Neffe gehen sollte. Umgekehrt muss man sagen, spricht es natürlich auch für die Stellung des Vaters, des Tuchmachers, für sein Ansehen, dass er in eine solche Familie, die aus einer anderen Sphäre kommt sozusagen, einheiraten konnte. Und der Michael Neumark ist ein ganz offensichtlich ein tüchtiger Handwerker gewesen. Der hat es zu auch einem gewissen materiellen Wohlstand gebracht. Der besaß in Langensalza schon zwei Häuser und hat dann in Mühlhausen, wohin die Familie übergesiedelt ist, ein repräsentatives Haus am Obermarkt in Mühlhausen gehabt, mit einer Gastwirtschaft unter anderem. Das Haus existiert noch, da ist auch eine Gedenktafel dran, also das ist schon ein repräsentativer Bau sozusagen. Und da kann man sehen, auch wie in dieser Zeit auch sozusagen das Handwerk und das gelehrte Bürgertum zueinander finden und daraus Gutes entsteht. Und ja, für Georg Neumark beginnt das Ganze, dafür gibt es allerdings keine schriftlichen Belege, sondern nur die Selbstauskünfte von ihm mit dem Besuch der Lateinschule in Mühlhausen. Die Familie ist 3 Jahre nach seiner Geburt nach Mühlhausen übergesiedelt. Das hängt zusammen mit den verwandtschaftlichen Beziehungen der Mutter. Ihr Bruder ist dort einer der Bürgermeister. Man verspricht sich also durchaus Aufstiegschancen, auch Unterstützung in sozialer, in wirtschaftlicher Hinsicht. Und von dieser Lateinschule aus geht es dann über verschiedene Gymnasien Richtung Universität.
Und nachgewiesen ist also, dass er sich in Königsberg an der Universität einschreibt, mitten im Dreißigjährigen Krieg, 1644, aber seine Studienrichtung ist eigentlich Jura.
Ja, vielleicht sollte man ein Wort sagen zu dem Weg nach Königsberg, weil der mit einem dieser Umwege, die Sie angesprochen haben, zu tun hat. Georg Neumark hat 3 Gymnasien besucht, die zum Teil auch weit auseinander liegen. Zuerst das Gymnasium in Schleusingen, das sogenannte Hennebergische Gymnasium, also eine kurfürstlich-sächsische Schule. Schleusingen ist kursächsisch zu dieser Zeit. Und dann ist er auf eine Schule gewechselt, von der man in seiner Biografie bis vor 20 Jahren gar nichts wusste. Man hat immer angenommen, dass er von Schleusingen direkt nach Gotha gegangen ist. Aber aufgrund von Zeugnissen, von literarischen Zeugnissen, lässt sich auch schließen, dass er 1636 auf die Lateinschule oder das Gymnasium nach Osterode am Harz gewechselt ist. Warum das passiert ist, lässt sich nicht endgültig aufklären. Schleusingen gerät in den 30er Jahren stark in die Wirren des 30-jährigen Krieges hinein. Vielleicht deshalb der Wechsel. Andererseits muss man sagen, die Schule in Osterode hat keinen schlechten Ruf, aber auch keinen, der einen irgendwie dazu animieren würde, möglicherweise in dieses Harzstädtchen zu wechseln. Also das ist nicht ganz geklärt. Aber jedenfalls hat er dort 4 Jahre lang die Schule besucht und ist dann Anfang 1641 nach Gotha gekommen. Das hängt vermutlich zusammen mit dem Rektor Andreas Reyer, der dort im Januar 1641 die Leitung des Gymnasiums übernimmt und den Neumark schon aus Schleusingen kannte. Dort war Reyer schon sein Lehrer und ganz offensichtlich war das eine enge Beziehung. Und im Herbst 1641 kann Neumark die Ausbildung am Gymnasium abschließen, bekommt ein Zeugnis, dass er für die Universitätsstudien ausreichend vorbereitet ist und bricht dann auf, um nach Königsberg zu reisen. Und diese Reise ist eben ein nicht ganz komplikationslos. Wie das in dieser Zeit üblich ist, reist er mit Kaufleuten, bei denen man unter einem gewissen Schutz sich befindet, weil die Kaufmannszüge in der Regel von einigen Bewaffneten begleitet werden, um sie zu schützen. Das geht auch gut bis Leipzig, wo die Kaufleute zur Messe wollen. Und von da aus reist Neumark mit einem anderen Zug von Kaufleuten weiter Richtung Norden. Und da geht es schief. In der Nähe von Magdeburg wird dieser Kaufmannszug überfallen. Er wird ausgeraubt, verliert alle finanziellen Mittel, die er bei sich hat. Die ganze Habe, heißt es in seinem Bericht, geht verloren. Und er steht vor der Entscheidung, zurückkehren nach Thüringen oder weiterreisen. Und die Entscheidung ist mit der Überlegung, der Rückweg ist genauso gefährlich wie der weitere Weg nach Norden. Ich versuche, mich durchzuschlagen. Dabei hilft ihm das sogenannte Stammbuch. Also das ist so etwas wie ein, ja, wie soll man das sagen? Das ist ein Album, in dem sich in aller Regel bekannte Personen eintragen, Gelehrte, Professoren, Pfarrer, und mit denen man sich ausweisen kann sozusagen. Das hat er gerettet aus diesem Überfall, und das hilft ihm, Unterstützung zu finden unterwegs. Und auf diese Weise mit mehreren Zwischenstationen gelangt er bis nach Kiel. Und in Kiel findet er ganz überraschend eine Anstellung als Hauslehrer, die ihm hilft, sozusagen den Lebensunterhalt zu sichern und die Mittel zusammenzusparen, um dann nach Königsberg weiterreisen zu können. Und wenn ich den Satz noch sagen darf zum Abschluss dieser Periode. In Kiel entsteht das Werk, das Lied, das Neumark bis heute im Bewusstsein der Menschen gehalten hat. Diese unerwartete Anstellung, die ihm sozusagen das Leben sichert, hat ihn inspiriert zu dem Text, wer nur den lieben Gott lässt walten. Das steht bis heute in den Gesangbüchern aller christlichen Konfessionen. Er hat nicht nur die Worte dieses Liedes geschrieben, er hat auch die Melodie dazu komponiert. Und es gibt Erhebungen, die sagen, im Laufe der Jahrhunderte sind auf diese Melodie 400 andere Texte gesungen worden oder neu verfasst worden. Das hat also eine ungeheure Wirkung bis heute gehabt und verdankt sich eigentlich einer Notsituation und ist ein Zeugnis auch dafür, wie Erlebnisse im Dreißigjährigen Krieg beispielsweise mit dazu beitragen, dass Literatur entsteht, die auch die Zeit überdauert.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Auf diese Melodie sind später über 400 andere Texte geschrieben
oder gesungen worden. Manche Texte passen ja von der Versstruktur des Textes, der ursprüngliche, der Ausgangstext ist, auch. Und man hat ganz oft, man kann es in den alten Gesangbüchern auch sehen, da steht dann einfach auf die Melodie von Wer nur den lieben Gott lässt walten.
Also Königsberg, da kommen wir nochmal zurück, da studiert er aber Jura. Ja.
Ja. Königsberg als Studienort erklärt sich daraus, dass der 30-jährige Krieg bis dorthin nicht kommt. Also Preußen und seine Hauptstadt Königsberg werden weitgehend vom 30-jährigen Krieg verschont. Und das ist ein Anreiz für viele junge Leute aus dem mitteldeutschen Raum beispielsweise, dorthin zu gehen, weil man dort weitgehend ungestört studieren kann. Und Neumark hat als Hauptstudium, so ist er in der Matrikel eingetragen, die Juristerei gewählt. Er hat aber daneben sich auch in anderen Fächern umgetan sozusagen. Und das Wesentliche in Königsberg ist nicht so sehr das Brotstudium, das juristische Studium, sondern die Bekanntschaft mit der Literatur, die dort gepflegt wird, die zu dieser Zeit geprägt ist von dem sogenannten Königsberger Dichterkreis. einer Vereinigung ist zu viel gesagt. Also die haben keine feste Struktur, keine Satzungen und dergleichen. Das ist ein lockerer Zusammenschluss von Männern, die, wie das im 17. Jahrhundert üblich ist, Berufen nachgehen. Die sind Professoren, Schullehrer, Beamte und die aber zugleich dichten und musizieren. Und mit diesem Kreis, das lässt sich dokumentarisch nicht belegen, aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei mindestens 99%, hat Georg Neumark Umgang gepflegt. Man kann das an der Art seiner Dichtungen, die in Königsberg zu entstehen beginnen, ablesen. Und das hat den Stil seiner Dichtung beeinflusst. Die Königsberger Dichtung ist eine sehr liedhafte Dichtung. Das spiegelt sich dann wieder in dem, was Neumark schreibt. Für ihn ist es ohnehin charakteristisch, dass er nicht nur als Dichter hervortritt, sondern eben auch als Komponist, als anerkannter Komponist in seiner Zeit. Aber auch heute sagt die Musikwissenschaft das. Das heißt, er hat also viele seiner Texte selbst vertont. Er galt als ein hervorragender Spieler der Viola da Gamba, also einer sogenannten Kniegeige, hat man auch gesagt. Er hat auch Tasteninstrumente beherrscht. In seinen Hauslehrertätigkeiten hat er also mit den Kindern in den jeweiligen Familien auch musiziert. Und das wird zu einem Markenzeichen sozusagen seines Werkes, die Verbindung von Text und Musik. Das spielt eine große Rolle und insofern würde man Königsberg jetzt nicht so sehr als den Beginn einer grandiosen juristischen Karriere, sondern eher als die Karriere des Literaten Neumark fassen können, der im Übrigen zuvor schon, also Ende 1641, vielleicht Anfang 1642 in Hamburg zum ersten Mal mit einer größeren Dichtung hervorgetreten ist, einem sogenannten Schäfer-Roman. Das ist sein erstes größeres Werk, mit dem er sozusagen in der literarischen Welt bekannt wird.
Also er nutzt quasi sein Jurastudium, um Kontakte zu Literaturkreisen, zu Dichtern zu bekommen, um sich da also vor allem aber auf dieser Schiene dort weiterzubilden und vorwärts zu bringen. Und das Jurastudium ist dann nur so eine Begleiterscheinung so.
Ja, vielleicht darf man es nicht ganz so hart formulieren. Er hat natürlich schon juristische Kenntnisse erworben. Er hat die Standardliteratur, juristische Standardliteratur der Zeit zur Kenntnis genommen. Er hat Vorlesungen gehört natürlich in dieser Zeit. Aber er ist sozusagen kein Jurist im klassischen Sinn geworden. Die juristischen Kenntnisse haben ihm in seinem weiteren Leben geholfen, eine Berufslaufbahn einzuschlagen, ganz klar. Aber das vielleicht einfach das wichtigere Ergebnis dieser 5 Jahre in Königsberg ist einfach diese starke Hinwendung zur Literatur.
Neumark bleibt aber nicht in Danzig, er zieht dann nach Thorn beziehungsweise nach Danzig, wo er also doch auch versuchen muss, sich da durchs Leben zu schlagen. Das ist also nicht ganz einfach. Er wird dann, wenn ich das richtig gesehen habe, Übersetzer und beschäftigt sich also mit antiker und neuzeitlicher Literatur, die er übersetzt. Das ist so ein Zwischenstand, den er in Danzig dort wahrnimmt.
Ja, also er verlässt 1649 den Studienort Königsberg, möglicherweise, weil es dort zum Ausbruch einer Epidemie kommt. Er verlässt Königsberg auch ohne formalen Abschluss. Das ist aber nichts Besonderes in dieser Zeit. In aller Regel genügte es für den späteren Beruf, dass man nachweisen konnte, dass man ein paar Semester an einer Universität verbracht hat. Also dieses streng geregelte System wie heute, dass man einen Bachelorabschluss, einen Masterabschluss und so weiter nachweisen muss, das gibt es in dieser Zeit noch nicht. Also es ist nicht unbedingt hinderlich, wenn man nicht mit einem akademischen Abschluss kommt. Und er reist dann sozusagen in Etappen Richtung Heimat zurück. Sie haben das völlig richtig gesagt. Zunächst in Thorn, dann in Danzig. Er versucht also sich mit Auftragsdichtungen, einen Lebensunterhalt zu schaffen. Dazu gehören unter anderem Übersetzungen. Übersetzungen dienen im 17. Jahrhundert zum einen der Kulturvermittlung, also antiker Stoffe beispielsweise in den deutschsprachigen Raum, beziehungsweise auch nach wie vor der Formung der deutschen Sprache, der Literatursprache, die ja noch in den Kinderschuhen steckt, mehr oder weniger. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, dass eine deutsche Dichtung im 17. Jahrhundert schon voll ausgebildet ist, sondern sie ist im Werden. Und da hält man dafür, dass gerade Übersetzungen den sprachlichen Ausdruck im Deutschen fördern. Man muss ja Äquivalente finden für das Fremdsprachige. Und das unter anderem gehört zu den Arbeiten, die Neumark in Thorn und Danzig vorlegt. Das klappt nicht natürlich, sich als sozusagen freier Autor zu behaupten. Das ist eine Vorstellung, die ist noch für das 19. Jahrhundert schwierig. Da haben noch die meisten Autoren einen Brotberuf. Also auch Eduard Mörike ist im Hauptberuf Pfarrer gewesen und nicht Dichter sozusagen. Also dahin ist es noch ein weiter Weg, aber sozusagen den Versuch hat er mal unternommen.
Er kommt dann auch nach Hamburg, aber auch nur kurze Zeit, und kriegt dann eine Berufung als Bibliothekar der Herzoglichen Büchersammlung in Weimar.
Ja, also in Hamburg ist er ein zweites Mal gewesen, auf dem Hinweg nach Königsberg, 1641 schon mal gegen Jahresende. Und 1651 kommt er jetzt, also 10 Jahre später, ist lange unterwegs gewesen in der Fremde, kommt er ein zweites Mal nach Hamburg. Und dort ist die Hauptbeschäftigung, wenn man so will, die bis dahin entstandenen Dichtungen in einer Sammlung zusammenzustellen. Da wird die erste Lyriksammlung 1651 vorbereitet, die zunächst separat erschienenen Dichtungen oder auch noch gar nicht publizierten Gedichte, Lieder, Sinnsprüche werden zusammengestellt in einem dreiteiligen Werk, das den Titel trägt Poetisch-musikalisches Lustwäldchen. Ein ganz üblicher oder ein ganz gängiger Titel in dieser Zeit, Lustwälder oder Lustwäldchen, haben sozusagen, bilden eine Analogie zwischen der Vielfalt der Natur und der Vielfalt der literarischen Gattungen. Also man kann bestimmte Pflanzen und Baumarten mit literarischen Texten parallelisieren oder in Analogie setzen, und aus dieser Vielfalt von literarischen Formen entsteht sozusagen ein sogenannter Lustwald. Und diese Gedichtsammlung, dieses Lustwäldchen erscheint dann auch 1652 in Hamburg und gehört zu den Dingen, die in der Bewerbung in Weimar eine Rolle mitspielen. Also es ist bekannt, dass der Weimarer Herzog Wilhelm IV. Ein kunstsinniger Fürst ist, der Literatur, Musik, Architektur fördert, eine Art Musenhof in Weimar etabliert hat. Und dem schreibt Neumark also, wie gerne er in seine Heimat kommen würde, und bietet diesem Fürsten seine Dienste an und erwähnt da auch unter anderem die literarischen Dinge, die er schon getan hat in seinem Leben. Ja, und dieses Bewerbungsschreiben hat auch aufgrund seiner geschickten rhetorischen Struktur Erfolg. Und Neumark wird dann zunächst als Bibliothekar in Weimar angestellt, 1652.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
In der Bücherbar beschäftigen wir uns heute mit Georg Neumark, der am 16. März 1621 in Langensalza als Sohn eines Tuchmachers geboren wurde und der eine Karriere als einer der umtriebigsten Literaturorganisatoren der Barockzeit absolviert hat. Im Gespräch mit Dr. Lutscheid erfahren Sie nun weitere Details aus der Biografie von Georg Neumark. Ist das für ihn ein Traumjob, so, wenn man das heute mal so salopp sagen kann? Ja.
Also ein Traumjob, das weiß ich nicht. Neumark hat es so formuliert. In einem Brief, an einen Briefpartner hat er geschrieben, das sei nun Gott sei Dank der Moment, wo er zum ersten Mal einen festen Fuß in seine Wohlfahrt setzen könne. Also eine sichere Stellung, die den Lebensunterhalt garantiert, die auch die Möglichkeit gibt, in einem solchen Umfeld als Literat, als Poet tätig zu werden. Das gehört dazu. Der Posten des Bibliothekars ist sozusagen das Hofamt, die Sicherung in der Verwaltung. Aber der Fürst weiß natürlich, dass er sich da einen Dichter an den Hof holt. Und das gehört im 17. Jahrhundert zum Repräsentationsanspruch eines Hofes dazu. Man hat einen sogenannten Hofdichter und der sorgt durch sein Wirken, durch seine Fähigkeiten dafür, dass der Hof literarisch in die Welt tritt, sozusagen durch Dichtungen, die eben diesen Hof zum Thema haben, die den Fürsten zum Thema haben. Die Überzeugung besteht darin, dass durch das geschriebene bzw. gedruckte Wort der Fürst unsterblich wird. Und das ist der Anspruch, den Neumark auch von vornherein hat. Der ist kaum in Weimar angekommen, erscheint schon die erste Dichtung, die dem Fürsten gewidmet ist und in der er ihm verspricht, also solange wie ich an deinem Hof sein werde und solange wie ich am Leben bin, werde ich den Ruhm deines Hauses mehren durch meine Dichtung. Das ist humanistische Überzeugung, das haben die Humanisten im 16. Jahrhundert schon genauso gesagt. Das ist ein antiker Topos schon, also nur das Wort des gelehrten Dichters vermag einem Fürsten Unsterblichkeit zu verleihen.
Herr Dr. Lutscheid, um da mal einzuwerfen, wie ist denn die Quellenlage zu Neumark? Gibt es da lückenlose Darstellungen von ihm selbst oder von anderen, die ihn also auf bestimmten Lebenswegen oder Lebensabschnitten da beschreiben oder dokumentieren?
Ja, es gibt es gibt verschiedene Gruppen von Zeugnissen, die man heranziehen kann. Das Bemerkenswerteste ist eine relativ lange Anmerkung in der letzten Dichtung, die er veröffentlicht hat oder noch auf den Weg zur Veröffentlichung gebracht hat. Dieses Werk heißt Tränen des Hauskreuz. Das ist wenige Tage vor seinem Tod diktiert worden, weil er schon fast blind war, hat er das seinen Kindern diktieren müssen. Und das ist so etwas wie eine poetische Lebensbilanz, eine Lebensrückschau in Gedichtform, 43 Gedichtstrophen. Tränen des Hauskreuzes, der verkürzte Titel sozusagen. Das ist zum einen eine Dichtung, die ganz dankbar zurückschaut auf das, was in diesem Leben passiert ist. Der erste Dank im 17. Jahrhundert gilt immer Gott für die Beschirmung und Behütung eines solchen Lebens. Und natürlich wird dem Fürsten oder dem Fürstenhaus, das ihm in der zweiten Lebenshälfte sein Auskommen gesichert hat, gedankt. Aber es ist natürlich auch die Klage darüber, was in diesem Leben passiert ist und was nun gegen Ende des Lebens durch Schwachheit, durch Kränklichkeit, durch den Verlust des Augenlichtes an Mühe auch über ihn kommt. Und zu dieser Dichtung gibt es eine relativ lange Anmerkung, in der schildert Neumark seinen Weg vom Gotha-Gymnasium bis nach Königsberg. Und das ist etwas durchaus Außergewöhnliches in dieser Zeit. Im 17. Jahrhundert spricht man nicht von Persönlichem. Das kommt so gut wie nicht vor. Wichtig ist das allgemein Verbindliche, das große Ganze sozusagen, das, was für alle Gültigkeit haben könnte, aber die Ereignisse des privaten Lebens spielen in der Literatur im Grunde genommen keine Rolle. Und durch seinen Bericht haben wir aber einen sehr genauen Einblick, wie sich diese durchaus sehr dramatischen Ereignisse vollzogen haben. Wir haben zum Zweiten Quellen zum Leben in Form von Briefen. Es sind relativ viele Briefe von und an Neumark überliefert. Jetzt so überschlagen, so an die 120 Briefe etwa, aus denen man die Beziehung zu anderen Autoren, zu Adligen, zu Gelehrten und so weiter ablesen kann, in denen auch, wenn es im familiären Umkreis Briefe sind, auch da Und das ist natürlich klar, das ist anders als in gedruckten Veröffentlichungen, wo das keine Rolle spielt. Aber in den Briefen kommen auch private Dinge zur Sprache. Und wir haben natürlich die Werke, die gedruckten Werke, aus denen man durch Widmungszuschriften beispielsweise oder durch Bemerkungen in den Vorreden zu bestimmten Entstehungsumständen dieser Werke auch Fakten zum Leben entnehmen kann. Also die Quellenlage ist so schlecht nicht, an manchen Stellen aber natürlich wie üblich im 17. Jahrhundert nicht Lücken.
Herr Lutschert, was kennzeichnet nun Neumarks Umtriebigkeit als Bibliothekar, als Literaturorganisator?
Ja, also zunächst mal ist das ja sozusagen der Einstieg, diese Bibliothekarsstelle in Weimar. Das gibt dann eine Karriere sozusagen, die auf seine juristischen Kenntnisse zurückgeht. Er ist also in verschiedenen Sekretärsstellen am Hof tätig, als Gerichtssekretär beispielsweise, ganz zum Schluss dann in einer relativ hohen Position als der Vorsteher der sogenannten geheimen Kanzlei des Hofes. Und ein entscheidender Schritt in seinem Leben, in seinem literarischen Leben, ist 1653 die Aufnahme in die Fruchtbringende Gesellschaft. Das ist die älteste deutsche Sprachgesellschaft, die wir kennen. Eine Vereinigung, also die sich um die Pflege der deutschen Sprache und Literatur, ganz allgemein aber auch um kulturelle Aktivitäten gekümmert hat. Und auch das konfessionsübergreifend. Sie ist in Weimar gegründet worden, 1617, und kehrt mit ihrem zweiten Oberhaupt, nämlich diesem Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar, 1651 nach Weimar zurück, hat also ihren Sitz dann wieder dort. Und der Herzog nimmt Georg Neumark auf in diese Gesellschaft und erkennt natürlich, das könnte jemand sein, der mir hilft in all diesen Aktivitäten, die mit dieser Gesellschaft zusammenhängen, mit der Verwaltung, mit den Kontakten zu den Dichtern und Gelehrten, die dieser Gesellschaft angehören. Und er macht ihn 1655 zum Sekretär dieser Sprachgesellschaft. Damals nannte man das Erzschreinhalter, also derjenige, der sozusagen den Erzschrein, also das Kostbare, das Archiv sozusagen der Gesellschaft verwaltet und überwacht. Und in dieser Funktion wächst Neumark gewissermaßen eine außergewöhnliche Stellung zu. Der Herzog überlässt ihm fast eigenständig die Geschäfte. Also Neumark führt die Korrespondenz fast eigenständig mit den Mitgliedern, die in ganz Deutschland verstreut leben und wohnen, die zum Teil in Europa zu Hause sind. Die Gesellschaft hat auswärtige Mitglieder, mit denen er korrespondiert. Er steuert die Frage der Aufnahme von Mitgliedern. Er hält Kontakt zu den Gesellschaftern in Fragen des Literaturbetriebs, wenn es darum geht, beispielsweise für verstorbene Mitglieder Trauerschriften zusammenzustellen, zu denen nach Möglichkeit viele der Fruchtbringer Beiträge liefern sollen. Also solche Dinge organisiert er. Er sitzt gewissermaßen im Zentrum eines Netzwerkes, von dem aus Literatur in Deutschland organisiert wird, könnte man sagen. Und das ist eine außergewöhnliche Position. Und vielleicht kann man noch hinzufügen, 1662 stirbt Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar. Damit hat die Gesellschaft zunächst kein Oberhaupt. Und es gelingt 5 Jahre nicht, ein neues Oberhaupt zu wählen. Alle, die vorgeschlagen und gefragt werden, winken ab. Und die Gesellschaft wird in diesen 5 Jahren sozusagen zusammengehalten und aufrechtgehalten von Georg Neumark. Also auch in dieser Phase ist er derjenige, der versucht und der dafür wirbt, dass man diese wichtige kulturpolitische Vereinigung am Leben halten soll. Und wenn er nicht gewesen wäre, wäre das Ganze nach 1662 sang- und klanglos eingegangen. So hat man es geschafft, auf sein Drängen hin 1667 nochmal ein Oberhaupt zu wählen, das bis 1680 dieser Gesellschaft noch vorgestanden hat. Dann ist sie in der Tat eingegangen sozusagen, sie ist erloschen. Aber das alles wäre viel früher passiert, wenn es Georg Neumark nicht gegeben hätte.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Wir beschäftigen uns mit dem Schriftsteller und Dichter Georg Neumark, der 1621 in Langensalza geboren ist und 1652 eine Berufung nach Weimar als Bibliothekar der herzoglichen Büchersammlung bekam. Wie das Verhältnis Neumarks zum Herzog gewesen ist, schildert nun wieder Dr. Michael Lutsch.
Das Verhältnis zu diesem Fürsten ist ein, wenn man das so sagen kann, in dieser Zeit ein Vertrauensverhältnis gewesen. Es gibt auch sozusagen Berichte darüber, die das belegen, dass der Georg Neumark eine sehr enge Stellung oder ein enges Verhältnis zu diesem Fürsten hatte, der also ihn auch gewissermaßen in privaten Unternehmungen mit herangezogen hat, mit dem er gemeinsam musiziert hat, beispielsweise mit dem Fürsten. Und der Herzog wusste, dass er sich auf diesen Gesellschaftssekretär verlassen kann. Und dass er fleißig war, bezeugen die Schreiben im Archiv der fruchtbringenden Gesellschaft im Weimarer Hauptstaatsarchiv. Da liegt die Korrespondenz, die man sich da ansehen kann sozusagen. Und da sieht man, wie viele Briefe, es sind vor allen Dingen natürlich die Briefe, die die Mitglieder an den Archivsekretär geschrieben haben, aber auch die Briefkonzepte, die von Neumarks Hand stammen, deren Reinschriften dann natürlich verschickt worden sind. Die sind nicht im Weimarer Archiv, aber die Briefkonzepte sind in der Regel aufbewahrt worden. Und da sieht man, wie umfangreich Neumark korrespondiert hat. Und da ist mit Sicherheit auch nicht alles aufgehoben worden. Also es mag mehr sein.
Was mir jetzt noch fehlt, sind ein paar Informationen zur Familie. Ist er verheiratet gewesen?
Er ist verheiratet gewesen. Die Anstellung in Neumar, in Weimar bietet relativ rasch die Gelegenheit, dann auch eine Familie zu gründen. Er hat 1655 geheiratet, so ähnlich wie der Vater, auch in eine durchaus angesehene und betuchte Familie hinein, könnte man vielleicht sagen. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kommt er aus dem gelehrten Stand und heiratet in eine Kaufmannsfamilie ein. Justus Werner heißt der Vater, der ist Handelsmann in Weimar und Ratsherr, und dessen 16-jährige Tochter heiratet Georg Neumark. Aus der Ehe gehen 10 Kinder hervor. Er hat auch ein Haus in Weimar bewohnt mit einem Garten, der sehr ansehnlich gewesen sein muss, über den Besucher berichten, dass dieser Dichter und Beamte da sehr schön wohnt in Weimar. Aus dem Nachlass des oder aus dem Erbe des Schwiegervaters hat er später dann ein sogenanntes Freihaus geerbt, also ein Haus, auf dem keine Steuern lagen. Das stand an der Stelle, an der sich heute der Erweiterungsbau des Schillermuseums befindet. Und da ist gerade vor 4 Wochen eine Erinnerungstafel angebracht worden, im Zusammenhang mit dem 400. Geburtstag von Georg Neumark, die also daran erinnert, dass er dort mal gelebt hat im 17. Jahrhundert. Und es gibt eine Reihe von Dichtungen auch, die sozusagen den familiären Umkreis thematisieren oder in Erinnerung rufen. Gedichte auch an die Braut, an die zukünftige Frau Neumark. Ein sehr schönes Gedicht auf die Einweihung eines Gartens, den der Schwiegervater in Lützendorf erworben hatte. Also es gibt eine Reihe von Zeugnissen, die auch belegen sozusagen die privaten Verhältnisse in Weimar.
Soweit Dr. Michael Lutscheid. Er erzählte mir noch, dass er ein Seminar mit Studierenden hier in Erfurt vorbereitet, bei dem es ausschließlich um die Biografie von Georg Neumark gehen wird. Das war die Bücherbar für den Monat Mai. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.